Der Antenne Schlager Star Talk. Die größten Stars, die besten Geschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Nach dem Auftakt mit Beatrice Egli geht es nun direkt weiter mit dem nächsten Topstar der deutschen Schlagerszene. Diesmal ist es ein Mann und er wird nicht umsonst die Reibeisenstimme des deutschen Schlagers genannt. Ach, viele wissen wahrscheinlich schon, von wem ich rede. Ben Zucker, einer, der ja direkt vom Newcomer zum Superstar geworden ist. Ich meine, 2017 begann seine Karriere und mittlerweile verkauft er sämtliche Arenen aus. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich durfte damals das allererste Interview im Radio mit Ben Zucker führen. Da werde ich ihn natürlich dran erinnern und ihn mal fragen, ob ich eigentlich einen Platz in seiner Biografie bekommen habe. Ja, so eine kleine Erwähnung hätte ich ja eigentlich verdient. Also ihr merkt schon, wir kennen uns demnach seit ziemlich vielen Jahren. Deswegen werde ich Ben löchern zum neuen Album, zu seiner Biografie Kämpferherz. Er verrät uns ganz exklusiv, wo er hinzieht, denn er ist ja eigentlich zurück in seine Heimat an die Ostsee gezogen. Das ändert sich aber nun und es gibt auch noch viele andere Themen. Unter anderem reden wir auch kritisch über das Thema Alkohol und auch über seine Herzensstadt Berlin. Da geht es zum Beispiel um die Mohrenstraße. Das ist ja eine ziemlich große Diskussion gewesen in den vergangenen Monaten. Mittlerweile heißt die Straße ja Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Und was Ben Zucker an der Diskussion auch so ein bisschen stört, auch das ist Thema im Podcast. Und ja, über was reden wir sonst noch? Über das Leben, über den Umzug und vor allem über ganz viel Herz. Denn das hat Ben Zucker auf jeden Fall. Aber hört selbst.
Ich habe wieder Besuch im Studio und auf diesen Mann habe ich mich sehr gefreut, denn wir haben eine gemeinsame Geschichte, die werde ich gleich erzählen. Ben Zucker ist da. Hallo.
Hi, eine gemeinsame Geschichte.
Ja, kannst du dich erinnern?
Also erstmal danke und schön, dass du mich eingeladen hast. Es ist ja ein schönes Studio jetzt hier und ja. Ich bin jetzt gespannt auf die Geschichte.
Ich erzähle die gleich, aber zum Studio, ne? Ich meine, du hast ja zu Berlin eine besondere Verbindung, wie die Fans wissen. Wir sitzen jetzt in der Uhlandstraße, das ist ja eher West-Berlin.
Also, hab ich nichts damit zu tun.
Weil du bist wie ich, wir sind im Osten zugewandt, geburtstechnisch ein bisschen, ja? Du bist auch im Osten, hast du deine Kindheit verbracht quasi. Ja. Welcher Bezirk?
Mitte.
Stimmt, du warst Mitte. Ich war ja Prenzlauer Berg. Und dann hat es mich noch nach ganz weit verzogen. Jetzt bist du ja aber nicht mehr in Berlin. Nee. Wie geht's dir damit? Denkst du manchmal noch so, ach, eigentlich war Hauptstadt cool? Oder denkst du auch so, ach, so in meinem Alter ist auch nicht mehr so cool? Weil ich bin so an einem Punkt, mich nervt Berlin auch langsam. Der Krach, die Menschen, die Lautstärke.
Ja, als ich weggezogen bin, als ich entschieden habe zu sagen, so, ey, Wurzeln schreien an mir. Ich bin ja in Ueckermünde geboren, Ostsee. Und dann mit eins nach Berlin. Und dann habe ich in Berlin gelebt, bis ich 38 war. Und dann habe ich ja gesagt, okay, komm, zurück an die Küste. Der Tindorfer Strand, das ist ja dann geworden und dann habe ich da jetzt die ganze Zeit gelebt, ja. Aber ich kann dir schon so sagen.
Oh, Spoiler.
Ja, ich ziehe wieder zurück.
Nein.
Ja.
Wirklich? Mhm. Und nach Mitte?
Nee, ist noch nicht zu 100%ig leben, aber zurück.
Ja. Ost oder West?
Ost natürlich.
Aber das verschmilzt ja langsam auch, muss man sagen, mit dem Ost-West-Gedenke. Nee, das ist so. Nee, ich weiß, ich mache das ja auch mal so mit als Spaß, aber für manche ist das ja wirklich, ne, da ist das richtig in den Köpfen.
Da hast du recht, es verschwimmt immer mehr. Also jetzt hier ist vielleicht noch so Charlottenburg, Wilmersdorf, so die Ecke. Schöneberg vielleicht auch noch, sind noch so Bezirke, die noch so ein bisschen ursprüngliches Berlin haben, tatsächlich. Ja. Wo man wirklich noch sagen kann, hier trifft man wirklich noch so richtige Berliner und den Ursprung. Da gibt es auch noch Läden, die von früher noch existieren, die Altberliner Bauten, die gibt es noch.
Und Gaststätten.
Die aber wirklich noch von früher existierten
oder
noch, immer noch existieren.
Hier ist zur Schildkröte oder so heißt hier, oder so in der Nähe, was ganz Verrücktes.
Kenne ich jetzt nicht, aber das ist schön, ne? Also das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend daran noch und das mag ich auch, deswegen habe ich auch Respekt. Auch vor Berlin-West, das hat der Osten so ein bisschen verkackt. Auch Denkmalschutz hatten wir im Osten ja auch nicht, deswegen wurde ja, und ja viele Bauten auch so verunstaltet. Deswegen das ist Berlin-West schon besser drauf.
Aber warum jetzt wieder Berlin? Ist es dir, also was sind die Gründe? Ist dir da oben zu langweilig? Zu wenig Menschen, die du kennst? Reicht dir jetzt die Ruhe? Du willst sie da tun?
Es war schön, das war eine tolle Zeit, aber ich habe gemerkt, das ist jetzt auch immer schwieriger, da oben mich zu bewegen. Also generell jetzt schon seit Jahren. Und erst habe ich überlegt, Hamburg, vielleicht doch nicht, dann Lübeck, habe ich hin und her, vielleicht doch in Tindorf bleiben. Und war so ein Hin und Her. Da habe ich einfach wirklich ganz naiv die ImmoScout-App aufgemacht und habe einmal geguckt, die Größe, so und so. Und dann war was dabei, was mir sehr gefiel und das war dann wieder in Berlin.
Aha.
Da dachte ich so, das ist ein Zeichen.
Das ist ein.
Soll wieder zurückkommen.
Ich hätte gedacht, sonst vielleicht auch Hamburg wegen deiner Schwester, weil die wohnt ja, glaube ich, noch in
Hamburg. Ich liebe Hamburg, liebe meine Fans dort, bin da auch, wenn ich da bin, zum Arbeiten gerne. Aber so richtig leben, das Gefühl kommt leider nicht auf.
Okay, zurück nach Berlin. Und du hast ja hier aber auch so eine schöne Wohnung. Die hast du aber komplett aufgegeben oder warst du? Ach, schade, weil du wohntest ja irgendwie, ein Freund von mir hat dich ja ständig gesehen, da wirklich Mitte drin. Da hatte er sein Büro und hat gesagt, ich sehe ihn, wer zugehört, sich öfter auf dem Rad fahren. Der ist sportlich unterwegs. So präsent hast du gewohnt in dieser Stadt.
Bin ja auch aufgewachsen mit dem Straße.
Eben, da hat sich ja alles geändert, ne? So weg,
Wortstraße war auch so, steh den Gedankengang auch so, dass man da Gedanken sich macht und da auch eine Änderung stattfindet. Alles gut, aber ich kann auf jeden Fall sagen, niemand, aber auch wirklich niemand, aus sowohl meiner Freunde, Umkreis, Familie und darüber
hinaus. Hatte den Gedanken,
dass auch nicht. Straße jetzt ehrlich an dieser Rotte die Fabrik und damals 1800 Panzer quetsche, dass der Moore und der ist eine andere Hautfarbe, das hat gar keinen interessiert. Jemals damit assoziiert, nicht mal im Ansatz.
Also ich weiß nicht, danke.
Also die Straße hieß ja auch eigentlich zu jeder Zeit Möhrenstraße, weil immer da zwei...
Genau, weil die Ös rüber gemacht wurden, ne?
Zwei Striche drauf. Also es war halt immer gar kein interessiert. Überhaupt niemals.
Aber lustig, ne, dass die Berliner das gar nicht... Aber danke, dass du das sagst. Weil für mich war das so, ich habe erst drüber nachgedacht, als es zur Diskussion stand.
Da haben die Leute dann angefangen zu demonstrieren, loszurennen, aber... Dann geht man 200 Meter weiter. Da ist ein ganz kleines Schildchen, das wissen nur wenige. Da steht dann hier der Hitlerbunker. Das darf da sein.
Ach, das ist gut. Aber die Straße, jetzt heißt sie neu. Jetzt kommen wir zu unserer gemeinsamen Geschichte.
Bitte.
So, du weißt ja vielleicht noch, als du anfingst, 2017, hattest du ja das erste Radiointerview deiner Karriere bei mir.
Radiointerview.
Ja, Radiointerview. Mein damaliger Co-Moderator war an dem Tag nicht da, deswegen hatten wir beide das alleine. Ich noch ein wunderschönes Foto auch von diesem Tag. Echt? Ja, 2017.
Krass.
Das ist spannend, ne? Die Frage ist jetzt hast du eine Biografie veröffentlicht, komme ich vor allem von meiner Begegnung beim Radio. Nein, was für Seite?
Nee, das ist berechtigt, weil das hat mich lange beschäftigt. Bei der Danksagung musste mich dann beschränken auf, Freunde, Familie und ganz doll nahestehende Menschen. War auch nicht so einfach, da meinen Channels dran. Habe ich jetzt jemanden vergessen und wie macht man das? Und dann war da auch vielleicht nur ein kurzer Moment, aber der hat ausschlaggebend für das und das geholfen. Ja. Oder mein erstes Interview beispielsweise, wo man vielleicht auch einen Menschen treffen hätte können, der jetzt gar keinen Bock auf dich hat, der Zucker, wer bist du überhaupt, was willst du hier? Ich arbeite das jetzt mal ab. Bei den ersten Interviews kann ich schon sagen, da war es natürlich ganz oft die ersten Sender.
Wer ist er?
Erstens, wer ist er? Dann wurden da irgendwelche Praktikantinnen und Praktikanten vorgesetzt. Ja, hier, und dann haben die ja so irgendwie vorgeschriebenes, so, das ist ja keine Beschwerde, aber ich fand es schon interessant, die Entwicklung, die es dann genommen hat, weil ich dann dachte so, schade, dass man nicht gleich von Anfang an irgendwie so ein Gefühl erzeugt, dass man irgendwie, ja, als Künstler dann vollwertig angesehen wird oder zumindest dann atme mich doch nicht ein, dann lass es doch gleich.
Ja, vor allen Dingen, es winkt ja jeder mal an als Newcomer.
Ich habe jetzt nicht, ich muss ja mal anfangen. Und das weiß ich noch, die Anfangszeiten waren schon teilweise so,
Nee, ich weiß noch, Naun kam damals raus und dann kam die Anfrage. Und ich weiß auch noch so genau, weil ich da gerade einen Senderwechsel hinter mir hatte. Da war ich relativ neu noch bei dem Sender. Und dann ja im Doppel gespannt und dann kam Anfrage, Naun, das ist ja gerade so erfolgreich, wenn Zucker kommt, da kommt bald ein Album, willst du? Und ich so, ja klar, gerne, jede Woche haben wir einen Gast. Und dann hat er sofort diese Berlin-Connection und dann, ich weiß nicht, wir hatten ja sofort irgendwie einen Draht und dann dachte ich mir, der kann öfter kommen. Und da warst du ja auch eigentlich fast immer da. Nur ein paar Mal musste man dann halt auch zoomen. Der Situation geschuldet, aber wir waren immer verbunden mit jedem Album zumindest. Finde ich gut. Bis heute. Und jetzt sitzt du wieder hier. Ja. Und jetzt nicht nur ein Album, sondern noch ein Buch dazu.
Jetzt kam auch.
8 Jahre, erstes Interview und jetzt Biografie, Album, ausverkaufte Touren. 2026 ja wieder riesige Arena-Tour. Kneifst du dich manchmal? Also ich meine, das ist ja nun, wie du selbst gesagt hast, das ist ja nicht immer so, dass man so aufsteigt. Also wir haben ja auch schon in der Zeit viele kommen und gehen sehen. Also ich in meinen Radiojahren schon. Und manche waren schneller weg, als du sie irgendwie, hast den Namen gerade gemerkt, waren sie schon wieder weg. Und bei dir geht's ja immer noch hoch.
Also das wirst du auf jeden Fall besser erlebt haben. Ganz klar, weil du natürlich da auch am Krisenherd arbeitest. Lass mich das so sagen. Nee, das ist ja auch eine spannende Zeit. Und es ist heute ja auch noch aufregend. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt hierher kommt und denkt, oh, machen wir schnell ein Interview.
Ja.
Ich bin natürlich souveräner und fühle mich
wohler in der Interviewsituation.
Besser und weiß auch, was ich zu sagen habe. Und ich weiß noch, die Anfänger, die natürlich noch überlegt, wie macht man da jetzt, wie gehe ich da voran und Hilfe. Und ja, aber das ist, da gibt es ja kein Lehrbuch für. Aber um deine Frage zu beantworten, jetzt kommt ja mein 5. Album in 8 Jahren und dachte ich auch so, ist schon ziemlich viel passiert dann noch insgesamt. Und eigentlich 6 mit der Best-of sogar. Ja, da bin ich natürlich sehr, sehr stolz drauf. Und dass es so sein darf, jetzt liegt wahrscheinlich daran, weil ich erstens die besten Fans der Welt habe.
Auf jeden Fall.
Ja, der hier ist so.
Weil du sympathisch bist, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, man muss dich mögen. Also ich habe auch noch nie gehabt, wenn Zucker ist doof.
Ich mache meine Hausaufgaben einfach.
Ja.
So, ich glaube, ich gehe einfach arbeiten. Das ist sehr hart und das ist mir wichtig und lerne auch immer mehr und deutlicher auch für mich einzustehen und noch eine deutlichere Haltung zu den Dingen zu haben. Und das finde ich gut. Das stößt natürlich dann auch mal auf kontroverse Herangehensweisen und Gespräche. Aber ist nicht schlimm, kann ich jetzt irgendwie gut mitleben. Ja, also ich bin natürlich dankbar in erster Linie. Weiterhin ehrfürchtig, auch bei dem Buch, da war ich natürlich sehr bin ich in der Biografie raus? Ist auch ein bisschen peinlich irgendwie.
Aber du hast ja viel erlebt, also ich meine.
Ja, das stimmt, aber haben andere ja auch. Und dann denke ich immer so, Also war ja erstmal nicht meine Idee. Aber es wurde dann zu meiner und ich bin auch sehr stolz darauf, dass es so gekommen ist und dass wir das dann auch so gemacht haben. Aber wenn Martin, mein Schwager, jetzt nicht gleichzeitig irgendwie auch als Ghostwriter gearbeitet hätte und immer noch tut, dann wäre es schon schwieriger geworden. So kam der aber schneller zur Idee. Denn Freunde und Familie haben immer schon gesagt, hey, das muss man aufschreiben, mal erzählen. Und in der Plattenfirma waren eh schon, ja, und dann wuchs die Idee. Und dann haben wir ja angefangen, das zu machen. Und als wir dann die ersten Leseproben zusammen hatten und es so miteinander, aufgrund der Situation, weil ich ja schon eine vertraute Person vor mir hatte, mit der gut sprechen konnte, war das dann schön. Und die Leseprobe hat dann irgendwie auch schnell zu einem Verlag gefunden, beziehungsweise einen Verlag, der gesagt hat, wir machen das sofort. Und dann war ich natürlich dankbar. Und dann fand ich die Idee auch gut und dann ging es los.
Toll, also ich bin sehr gespannt auf die Biografie. Ich werde mir die durchlesen. Also ich habe ja schon leider ein paar Tage nur vor unserem Interview das geschickt bekommen. So schnell konnte ich das Buch jetzt doch nicht lesen. Nee. Ich habe zumindest das Kapitel schon mal gelesen. Und ich finde, alleine die sind cool gewählt, finde ich. Also schon alleine, wenn man das sieht und wie du das aufgebaut hast, auch so mit dem Fall und dem Ganzen nach oben, also auch die Wortwahl, die ihr da getroffen habt, die ist total spannend. Also ich wollte sofort, ich habe gedacht, Mist, dass du so knapp vom Interview bekommen hast. Ich wollte sofort loslesen, weil ich so dachte, warum fallen? Wo ist er denn gefallen? Aufstieg war mir ja klar, aber wo bist du? Also es klang so wie der tiefe Fall, aber wir haben ja auch schon drüber gesprochen, gerade so die Pandemiezeit und da hast du ja schon gestruggelt.
Ja, das war schon eine sehr intensive Zeit. Ja, genau.
So von 100 auf.
Weil aus der Mercedes-Benz Arena raus, geil, yeah, war großartig. Und dann wurde es ja immer ruhiger. In China war ja schon klar, irgendwas ist komisch. Und dann ist ja China auch schon weit weg. Und hoffentlich geht es denen allen gut, das wird schon wieder. So, und dann irgendwie Ischgl, und es bei uns los. Und das wurde dann immer größer. Und das dann war es ja in aller Munde. Und dann März, April war Merkel dann bereit zu sagen, ciao, jetzt alle zu Hause bleiben. Erstmal war cool, Pause, hat auch gepasst, spielte mir so ein bisschen in die Karten. Und als dann klar war, nee, jetzt öffentliche Zusammenkünfte, musikalische Unterhaltung fallen jetzt auch noch aus. Ich so, wie? Und dann war klar, das zweite Arena-Tour fällt auch noch aus. Und ich so, jetzt wird schwierig. Und da war so eine große Orientierungslosigkeit, Aussichtslosigkeit, die sich so breit machte. Und dann, ja, da habe ich natürlich mich gehen lassen. Ganz viel getrunken, das habe ich dir schon mal
erzählt. Genau, das hast du erzählt. Und ich dann ja aber wieder auch raus,
dann war rausgekämpft, dann war wieder so alles cool. Und das habe ich dann noch super gemeistert. Und Fazit kann man sagen, das kann man ja auch im Buch dann deutlich nachlesen. Da muss man die Geschichte schon dann im Detail nochmal lesen, wenn man will. Für die Dramaturgie schon wichtig, wie ich finde. Habe ich dann aber festgestellt im Laufe der Jahre, dass sich einfach auch Thema Alkohol sich schon in meiner Herangehensweise, Arbeitsweise und generell um mich herum schon so eingeschlichen hat, dass ich für mich festgestellt und auch das so dann kommuniziert habe, weil das eben auch durchs Buch mir dann wichtig war zu sagen, ey, wenn, dann mache ich mich gerade und wenn wir das hier schreiben, dann da gehört es auch zu mir und dann möchte ich das auch klar sagen und nicht hier anfangen, ja, und so ein bisschen ab und zu. Und es gibt Phasen, das sagt man immer gern.
Ja, genau.
Und das war mir dann klar zu sagen, nee, wenn, dann sage ich das so, wie es ist und dann will ich auch damit umgehen lernen, auch für mich. Nicht als Typ, der da jetzt im Buch schreibt, den Zeigefinger hochhebt und so, überhaupt gar nicht, sondern nur aus meiner Warte, so wie ich das sehe. Und da habe ich einfach festgestellt, ich glaube, da habe ich ein kleines Problem entwickelt. So, dazu kann ich sagen, erstmal kann man sein Leben auch im Griff haben, auch richtig gut und trotzdem mal Probleme haben. Ja. Geht einfach. In Deutschland ist man so gerne so, wenn man sich nicht irgendwie vor Rossmann steht und an 39-Tage-Bart hat und sich in die Hose scheißt und dann irgendwie besoffen ist. Wenn man so ein Bild hat, dann zählt es nicht. Mhm. Und dann ist man ja, hat man ja kein Problem. Oder eben das andere, ne, dass man eben super fit und durchs Leben rennt, ist alles cool. Aber so in der Mitte, dass einfach jemand ja trotzdem sein Leben lebt und es alles gut läuft. Und das ist natürlich bei uns auch immer schwierig, weil wir so eine sehr ausgeprägte
Alkoholkultur haben einfach in Deutschland.
Genau. Feierabendbier, super, zelebrieren, man kann ja alles
lecker spielen. Ja, Apres-Ski, Party, Ballermann hier, da.
Genau. Natürlich alles super. Jeder soll ganz viel Spaß haben und sich überall, wo er kann, einen reinstellen, wenn er es fühlt und braucht. Super, nee, mal nicht ernst. Ich habe für mich aber gemerkt, dass ich natürlich das Medium Alkohol für mich genutzt habe, einfach um mich zu entspannen, weil da kriege ich viel Druck, viele Herausforderungen im
viel Adrenalin, ja, Atmen nach Auftritt.
Einfach glaubt dann, irgendwie Alkohol könnte dazu beitragen, dass man sich ein bisschen besser entspannt. Ist schon auch so. Mhm. Und dann kann man ja nur sagen, die Dosis macht das Gift am Ende des Tages. Und da habe ich gemerkt, oh Mensch, dann ich bin jetzt so eine Schwellenphase erreicht. Ich muss mir jetzt mal eingestehen, dass ich glaube, dass da was
zu regelmäßig
stattfindet und auch der Verzehr, glaube ich, zu doll ist teilweise. Und das geht nicht. Das ist einfach auffällig. Da muss ich mir jetzt einfach eingestehen, jetzt ist hier Feierabend. Jetzt muss ich mal ruhig machen. Und weiß auch, das wird mich immer irgendwie begleiten. So, ne? Und am Ende muss man es auch selbst für sich definieren. Es gibt wahrscheinlich auch tausende Menschen, die würden sagen, das, was ich sozusagen verzehre und sie auch genauso verzehren würden, ist für sie kein Alkoholproblem.
Für sie normalerweise ist ja
richtig echt arm. Ja, oder passt so zu mir oder ist gut und das ist. Also ich stehe auch jetzt nicht morgens auf, dass sie dann auch mal so Bilder und mal so Klischees, die dann kann ich auch nachvollziehen.
Dass das Bier schon am Nachttisch steht,
ja, so quasi. Ja, oder ich stehe morgens auf, zittere oder habe jetzt irgendwie.
Das sind Spiegelträger. Ja. Das ist ja nochmal.
Genau, dass man irgendwie da und ich habe das ist überhaupt kein so, also ist alles gut. So. Ich habe nur gemerkt, dass das einfach zu viel war für mich. Und ich glaube, dass es dann Phasen gab, wo ich dann zu doll und dann bin ich auch abstinent ganz lange. Das ist immer so ein, das wird mich auch beschäftigen, ganz einfach. Und deswegen konnte ich jetzt auch nie sagen, ich trinke nie wieder, auf gar keinen Fall, lasst mich.
Das hast du jetzt nicht, ne? Das hast du auch wieder nicht gesagt, du machst jetzt nicht irgendwie.
Ich kann jeden Experten verstehen, der sagt, ganz oder gar nicht, hat er vollkommen recht.
Ja.
Das ist einfach so. Und selbst da kann man auch noch diskutieren, weil würde ich jetzt zum Beispiel gar nicht tun, weil ich sage, oder nee, da hat derjenige vollkommen recht. Hier ganz oder, ne? Und deswegen sage ich aber auch, ich habe ganz starke Phasen, die sind super gerade und es läuft perfekt, so für mich gerade. Aber ich sage jetzt nicht nie wieder, das wird nicht passieren. Es wird mal wieder einen Moment geben und sagen, oh, jetzt habe ich Bock, so, dann will ich das auch machen und mich dann nie irgendwie strangulieren, meine ich. Und deswegen, ja, das ist ein Prozess.
Aber du bist ja da auch sehr ehrlich schon mal zu dir. Weil ich
ja, ich merke, ich bin da sehr, sehr stark und kann aber auch sein, dass ich mal schwach werde. Kann ich jetzt nicht einschätzen. Jetzt habe ich gerade nicht das Gefühl, ich denke so, nö, jetzt kann mir nichts passieren. Man weiß nie. Und es muss jetzt auch nichts Negatives passieren. Kann auch was ganz Geiles sein. Also das ist jetzt unabhängig von
einem. Ja.
Und deswegen, das muss man, kann ich jetzt nicht einschätzen.
Ich finde, es ist aber auch so, wie du schon sagst, das ist in Deutschland so, man ist es so gewohnt. Also du kommst zu einem, ich meine, wir sind in der Branche, wir sind auf Events. Du kommst zu einem Event, bist eingeladen, was kriegst du nicht? Das Begrüßungswasser, den Begrüßungssekt. Ja. Dann hast du noch ein Wasser, vielleicht noch einen O-Saft für die, die wirklich keine Alkohol trinken.
Ja, das kann man, glaube ich, sagen, und, das unterbrechen. Aber es ist schon, Frauen sind schwanger und die Männer haben ihren Führerschein verloren.
Genau, so, in der Regel. Wie? Genau, und du wirst auch immer so, wie, du trinkst nicht, was, warum? Das ist ja schon hier, wenn die alle ihre Fastenzeit machen, dann von Ostern und diese eine Aschermittwoch bis Ostern, machen ja manche dann alkoholfrei. Kommt schon so, wie, bist krank? Genau, bei Frauen, bist schwanger? Hast du mir was zu erzählen? Ist alles okay? Bei Männern ist so, wieso, trinkst du doch sonst immer? Du wirst wie ein Kranker. Ich habe ja, mein bester Freund trinkt ja keinen Alkohol, der war aber wirklich in einer Entzugsklinik, hat vor Jahren schon aufgehört und er ist ja nun viel mit mir im Schlager unterwegs, wird immer gefragt, warum trinkst du denn nicht? Und dann erzählt er das immer, ich so, ich habe meine Phase, ich habe so viel gesoffen, das reicht für 5 Leben, ich trinke nicht mehr und dann wird auch nicht mehr, jetzt holen sie ihm immer ein Wasser. Aber er muss sich erklären, er kommt nicht in dieses, ach cool, du trinkst keinen Alkohol, ey. Auf Daumen hoch.
Nein, gibt's nicht.
Warum? Wieso? Ja, schmeckt doch aber nicht mal ein Bier. Nein, auch kein Bier.
Cool, dass er das so durchgezogen hat bis heute. Aber genau die Diskussion, ja. Ich kann aber nachvollziehen, dass die Frage dann kommt, so hey und ja.
Eben, warum hast du aufgehört und so? Und
was war denn da jetzt?
Genau, und der ist aber ganz offen damit, der hat gesagt, na, ich habe ein Problem mit Kiffen. Und immer, wenn ich gekifft habe und Alkohol war eine Symbiose, Freitag bis Montag habe ich mich in Berlin in sämtlichen Clubs voll gesoffen. Das hat für 8 Jahre gereicht und immer ist an die Klinik gegangen. Ja, wegen dem einen eigentlich und dann haben sie Alkohol mitbehandelt, weil das so eine Wechselwirkung. So, naja, und dann erklärt er das einmal und sagt mal, dann kommt der Daumen. Aber vorher mal so, wie? Nicht mal ein Bier? Ach komm, ein Schnaps. Nein.
Kleiner Hinweis.
Maite Kelly mit Bommelmütze, Roland Kaiser in Winterstiefeln und Andrea Berg im Weihnachtspulli. Nur bei Antenne Schlager. Die ganze Adventszeit Weihnachtsmusik nonstop.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose.
Alle Schlagerstars.
Ein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit, wandern durch den weißen Winterwald.
Die größten Hits. Deutschlands einziges Weihnachtsradio über DAB+.
Antenne Schlager. So klingt Weihnachten am schönsten.
Also es ist schon komisch, finde ich. Man, es ist so inflationär geworden, dass wirklich die keinen Alkohol trinken, wie so Außerirdische behandelt werden. So.
Also auf jeden Fall deutlicher rechtfertigen müssen dafür, als jemand, der Alkohol trinkt. Ja, klar. Wir werden ja damit auch groß. Wir sehen bei unseren Eltern schon groß, also an jeder irgendwie Party.
Feierabendbier.
Feierabendbier ist ja voll normal. Ist auch völlig okay. Klar, der Mediziner würde sagen, ja, jeden Abend ein Glas Wein ist auch schon eigentlich und so. Ne?
Genau. Also,
da geht es ja auch schon los. Jetzt würde ich jetzt zum Beispiel sagen, naja, komm.
Aber in der Zeit, wo du so viel Sport gemacht hast, wo du ja auch dein Sixpack auf dem Cover hattest, da hast du ja zum Beispiel gar nicht getrunken, weil ich finde ja, Alkohol ist ja ein Gamechanger, weil wenn du Alkohol mit Sport in Kombi, du bist immer vor allem in der Bauchregion am Limit.
Total, weil jetzt habe ich nach dem Sommer Open Air, also in Hamburg mein letztes Konzert gehabt und danach aufgehört, Alkohol zu trinken und habe seitdem 8 Kilo runter schon wieder. Ohne Alkohol, ich habe nichts weiter gemacht.
Nur Alkohol weg.
Einfach nur Alkohol weg. Also ich schon an hier oben ein bisschen umgestellt, also ich ziehe mir jetzt keine Häagen-Dazs-Eis und gehe um 30 Uhr rein, ist klar, aber so, das war schon.
Ach krass.
Und Sport fange ich jetzt wieder an, genau, das mache ich jetzt fit. Ich mache sozusagen den Winter-Six-Tag. ein bisschen, aber ich würde schon wieder, mache mich da wieder fit.
Ja.
Auch für die Arena-Tour. Das ging dann, es geht dann immer ganz, ganz schnell. So Alkohol weg, dann zack.
Wahnsinn, er weiß den Stoffwechsel ja so lebend, sagt meine Trainerin immer. Die sagt, lass den. Und wenn du abends dich triffst mit deinem Glas Wein, es geht in den Stoffwechsel. Wir trainieren hier 90 Minuten und dann bumm. Mist aber auch, ne? Blöde Kombi.
Ja, ist für mich gut. Wenn das nicht so wäre, dann muss ich schon ehrlich zugeben, dann bin ich wahrscheinlich anders.
Mit den Sixpack haben wir, also lasse ich auch den Alkohol weg. Ja, das ist jetzt mein, durch Sport ist es jetzt auch meine Challenge, dass ich so sage, nee, nicht mal inflationär hier auch ein Glas Wein, sondern Wasser.
Das ist wirklich leicht, weil es die Session vom Tag, kannst du dann gleich klicken.
Gut, also das lassen wir. Jetzt wollen wir natürlich über das Album aber auch noch reden. Also Biografie schon mal alle kaufen. Das ist wirklich, also ich werde es lesen, dann, wenn ich es auf meinem Handy durchscrolle. Aber ich fand das wirklich schon mal spannend. Und auch bei deinem Album wurde es ja angeteased mit ehrlichstes Album. Jetzt ist es, du kennst es, wenn man im Schlager die Pressetexte liest, es kommt immer irgendwann, ist das Persönlichste, das Ehrlichste, das Authentischste, das Schnellste, das Langsamste.
Das fand ich voll.
Ja, ist es das Ehrlichste jetzt oder wieso diese Wortwahl?
Also alle sind sehr, sehr ehrlich und bei sich.
Weil du ja auch schreibst, das ist ja immer noch.
Genau, und jetzt würde ich fast sagen, ich mag es auch nicht, ehrlich gesagt, wenn man immer, diesmal ist mein emotionales Album, was ich je gemacht habe. Jetzt habe ich aber ein Alibi, weil durch die Biografie ist es schon so, dass da nochmal Anekdoten, Ereignisse und verschiedenste Momente so nochmal, also gewendet beschrieben und eine Perspektive bekommen haben, die nochmal eine andere Kraft auslösten in mir und dann natürlich schon noch deutlich ins Album eingeflossen. Okay. Das kann man schon sagen. Aber will jetzt nicht sagen, das ist das
persönlichste Album meiner Karriere. Das steht ja auch nicht drin. Nur sehr ehrlich steht drin.
Ist ja auch so. Aber das sind meine anderen auch. Ja?
Genau, ich würde gerade sagen, du bist deswegen ja schon immer sehr.
Deswegen, ich habe jetzt nicht. Also habe ich ein oberflächliches Album geschrieben. Nee, das ist Quatsch. Gibt es da nicht. Würde es auch nicht geben. Aber das kann man schon sagen. Durch die Biografie hat sich das natürlich nochmal sehr deutlich intensiviert, ja.
Und was ist vielleicht aber an dem Album jetzt nochmal anders als bei den Vorgängern? Gibt es da noch einen Unterschied? Ich meine, schreiben tust du immer.
Ja, ich glaube, die Melancholie, die gibt es natürlich auch. Aber die Thematik, das natürlich durch Sehnsucht, durch den inneren Schweinehund, den man in sich trägt und den Kampf, den man führt gegen verschiedenste Dämonen oder auch mit seinem eigenen Leben, mit verschiedensten Herausforderungen, denen man sich stellen muss, fand ich wichtig, dass man die nicht so schwermütig abbildet, sondern auch mal eine schöne positive Kraft in die Sounds beziehungsweise in die Melodie legt. Da dachte ich, okay, man kann ja auch ein schweres Thema besingen und das aber dann melodiöser gestalten. Nicht partiesk, das damit nicht gesagt, sondern eher, dass es jetzt nicht so gleich automatisch sich mit einer Ballade assoziiert. Das kann man auch ein bisschen kräftiger und kann eine andere Kraft haben, die gleichzeitig motiviert erscheint und auch klingt, als gleich dann mal nochmal raufzuhauen, indem man den Song auch dann kleiner macht. Ja, das fand ich spannend darin und das fand ich auch wichtig und gut, dass sozusagen aus der Aussichtslosigkeit eine Kraft geschöpft wird, die durch die Musik nochmal eine extra Power bekommt.
Und der Sound klingt ja auch ein bisschen anders zum Teil, ne? Also ich war echt überrascht dabei, als ja Angelina rauskam, wo ich dann so dachte, das ist Ben Zucker. Ich meine, man erkennt deine Stimme, deswegen stellt sich die Frage nie. Aber da habe ich bei der Nummer zum Beispiel gedacht, geht er jetzt in eine ganz andere Richtung?
Nee, das war auch ein Testballon für mich auch. Und ich muss nicht immer alles selbst erlebt haben und muss da auch nicht immer jetzt gleich, ja, eine Angelina kennen und dann immer die Geschichte davon erzählen. Überhaupt nicht. Das ist einfach ein tolles Lied, ein schönes Lied. Kennt keine Angelina, ist einfach so. Ein schöner Name, Dankeschön.
Lässt sich gut singen.
Kann man so sagen. Und die Geschichte, die ist ja eine allgegenwärtige Geschichte und da kann ich vielleicht jemanden mit erreichen, der eine Parallele dazu hat. Und das wollten wir mal ausprobieren. Und
da war musikalisch mal ganz anders. Das Soundbild, wo ich so dachte, krasse Range, wenn man jetzt was für eine geile Zeit Angelina nebeneinander stellt, denkt man so. Aber ich meine, ist für euch als Künstler wahrscheinlich auch cool. Ihr wollt ja auch mal ein bisschen experimentieren und anders bringen, oder? Ich meine, du hast gesagt, du hast jetzt ein paar Alben veröffentlicht. Man will ja auch mal ein bisschen so aus der Komfortzone vielleicht
raus. Ja, das ist ja auch ein bisschen. Ne?
Ja.
Das ist auch immer das große Mysterium oder die große Schwierigkeit. Also ich sage natürlich immer, ein Schuster, bei deinen Leisten, bleib bei dir, fang jetzt nicht an, wie durchzudrehen. Ja klar, mit heute nicht zum Beispiel oder Stadt für uns alleine, da bin ich auch schon raus. So
auslaufen. Oh, aber noch im Stil.
Noch im Stil, genau. Was wurde natürlich da ein bisschen elektronischer oder durch den Shuffle-Beat und so, das war mal was anderes. Da dachte ich auch erst so, okay, muss man jetzt nochmal sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber war dann toll, war eine schöne Entwicklung. Das war auch meine Hardcore-Sportphase. Das
genau.
Natürlich mit einfließen.
Das passte.
Passte dann auch, das war dann auch gut so. Und ja, und jetzt war das so, dass durch das Buch natürlich dann sich nochmal verschiedene Themen nochmal aufgetan haben. Und da, ja, ging es dann los. Dann so geworden ist, wie es geworden ist.
Ich finde es wirklich gut und ich stelle mir als Künstler das halt auch immer schwer vor. Immer wieder neue Songs, neue Alben. Und apropos Album, hast du aber jetzt auch perspektivisch betrachtet, ich meine, das entscheidet ihr nicht alleine, aber noch Bock auf Alben? Oder gehörst du schon zu den Künstlern, die manchmal sagen, Mensch, da schreibst du dir einen ab, hast 12 geile Songs und am Ende werden irgendwie 4 ausgekoppelt und wenn es jetzt nicht Fans sind, die das Album kaufen, sind die anderen so ein bisschen für die, in Anführungszeichen, Tonne oder gehen so ein bisschen verloren.
Okay, man muss auch dann daran denken, dass es ja trotzdem Menschen gibt, die das Album ja kaufen.
Klar.
Und für einen selbst ist es ja dann auch eine Art Projekt, beziehungsweise Lebensphase, Epoche, in der man sich augenblicklich befindet für die Zeit und schreibt dann dafür. Und das schließt man damit ja auch gleichzeitig ab. Und dann finde ich es, dann würde ich es anmaßend empfinden oder überheblich, wenn ich dann, okay, ich bringe dann Songs heraus und naja, die anderen sind dann nur noch stiefmütterlich zu behandeln. Das stimmt ja erstmal gar nicht, weil man ja trotzdem, klar, die Songs, die veröffentlicht werden, sind natürlich für die Promo da, dass man sozusagen das
hören mehr Leute durchs Radio.
Genau, dann wird das Album natürlich noch deutlich angeteased haben und macht es nochmal spannend. Ein Album ist natürlich aufwendig, kostet natürlich auch Geld und natürlich muss man da auch sich engagieren, man muss natürlich investieren. Mhm. Ey, aber wenn man seine Hausaufgaben nicht richtig macht, dann hat man den Erfolg auch nicht verdient, ganz einfach.
Ja, ich hoffe, dass Alben auch bleiben. Also ich hoffe, dass sich das ja so entwickelt.
Ich bin jetzt Künstler, ich kenne jetzt auch keinen, aber ich finde schon, man sollte, man muss dann einfach darüber hinausgehen und dann muss man einfach den Extrameter laufen. Und das Album ist ein Album, das genau wie du sagst, das darf jetzt nicht aussterben.
Ja.
Und jetzt irgendwie random Sachen veröffentlichen.
Streaming.
Damit man irgendwie was generiert, genau. Das ist ja auch nochmal ein Thema, das ist ja gerade auch sehr wild, was da jetzt bei den großen Plattformen abgeht und behandelt werden muss. Ja. Sieht immer alles ganz bunt aus, aber so viel bleibt beim Künstler nicht hängen. Ne? Also
Richtig. Viele
Künstler. Bin ich glücklicherweise jetzt nicht so drauf angewiesen, keine Ahnung, aber das finde ich nicht cool. Weil das Kunst, anstrengen sich an, alle geben sich große Mühe, nicht nur Mühe, weil stets bemüht, sondern da steckt Leben, da steckt
Herz, Geschichten.
Blut, da steht alles drin, Geschichten. Und da kann ich den Künstler verstehen, Künstlerin, Künstler verstehen, dass der sagt, ey, das ist so eine intime, private und tolle Geschichte. Und die geht jetzt hier keinen Anklang und findet jetzt hier keinen Weg in die Öffentlichkeit oder nicht so richtig, wie ich mir das gerne erhofft habe. Nur weil jetzt das jetzt nicht die Streaming-Zahlen erreicht hat oder weil das und das irgendwie interessant genug war. Und das kann ich nachvollziehen, dass man dann da sich schon Gedanken macht und denkt, ey, das wäre schon schön, das ein bisschen mit mehr Respekt behandelt.
Schade ist es auch ein bisschen. Und ich finde, es ist auch wirklich schwer geworden. Also das gilt für Schlager wie auch Pop. Wirklich auch Hits zu generieren durch diese Massenveröffentlichung. Also die Popstars machen es ja vor aus Amerika. Da sind ja dann irgendwie 5 oder 6 Songs vom selben Künstler in der Top 10, jetzt wie Ed Sheeran oder so, weil einfach jede Woche ein neuer Song vom Album gedroppt wird und du denkst so, aber gibt es denn jetzt noch eine aktuelle Single? Ich meine, wir sind es ja irgendwie gewohnt, dass es immer so eine aktuelle Single geht, aber dadurch verwischt es alles so durch dieses Streezy, dieses Gedroppe. Also
genau. Bei Kämpferherz zum Beispiel haben die Nummer, die läuft jetzt so, das ist gut, so lange, bis die einander hören will. Und wir fangen jetzt nicht an, irgendwie, ja, nochmal, nächste Woche gleich die nächste, und da nochmal probieren. Ja, man probiert natürlich viele Sachen aus, weil durch dieses Streaming, wenn die Algorithmen bedient, dann muss man irgendwie gucken. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, deswegen will ich jetzt auch gar nicht große Töne spucken, aber trotzdem, die hängen dann zusammen und ich finde, das ist dann auch für die Künstler natürlich blöd, wenn ihr halbes Album da schon irgendwie veröffentlichen müssen. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, dass der Konsument, der Fan dann sagt, kenne ich die Hälfte, jetzt soll ich kaufen oder was?
Das ist echt schwierig geworden. Aber schön ist ja, dass du noch Alben produzieren darfst. Oft schieben ja da die Plattenlabels mittlerweile auch hin. Gerade bei Newcomern, Debütalbum gefloppt, dann also zweites Album, also das machen wir jetzt nicht, haben wir kein Geld für. Da bist du natürlich in einer besseren Situation. Eigentlich hast du zu einer guten Zeit noch angefangen, oder? Würdest du jetzt heute im Jahr 25 anfangen wollen als Newcomer? Also ich nicht.
Ja, wahrscheinlich hast du recht, ja.
Also,
wahrscheinlich schon schwieriger, ja.
Oder? Es wird doch irgendwie...
So der Letzte, das Letzte...
Ja, du noch so, Kerstin, zwar noch so Maite, wäre vorher, ihr wart ja noch so Musikgeschwister, wie ich immer in den Interviews gehört habe von euch beiden.
Genau, jetzt sind wir ein bisschen vorher. War ja auch schon sehr erfolgreich dann. Genau, und dann wurde es immer schwieriger.
Dann wurde es immer ruhiger und ruhiger und ruhiger. So von den ganz, von der A, wie ich immer sage, die A-Liga, wie man sie immer so gerne nennt. Ja gut, du hast natürlich noch diese unwahrscheinliche Markanz in der Stimme. Ne? Das ist ja, wie ich dir immer sage, mein Vater hört keinen Schlager, aber deine Stimme erkennt er. Weil du hast ja natürlich diese, dich erkennt man halt. Also du läufst irgendwo und jeder weiß, es ist Ben Zucker. Da braucht man nicht diskutieren. Wie Matthias Reim. So, ihr seid so diese zwei Rockröhren im Schlager. Da, egal wie der Sound drumherum klingt, die Stimme erkennst du. Und das ist natürlich eine super Gabe, die dich wahrscheinlich auch hochgebracht hat. Du bist nicht so ein Mainstream Gedudel, was ich da so...
Ja.
Und dann bist du halt charismatisch, weil das ist ja auch das Zweite, was ich immer höre, neben der geile Stimme, höre ich ja immer, ach, der Ben Zucker, den hast du doch im Interview, das ist ein netter, ne? Wo ich sage, also ich kann nichts Negatives sagen. Du bist einer der Künstler, wo halt wirklich auch keiner sagt, der ist arrogant, der ist jetzt abgehoben, der ist ein Idiot, der ist blöd. Hört man ja auch. Bei dir sagen immer alle, der Ben, Daumen hoch. Fans wie Branche, wie andere Leute. Ich habe noch nie über dich was Schlechtes gehört.
Ich stehe auch zu mir und kann auch locker in den Spiegel gucken und weiß, wer ich bin. Und das passt. Und ja, das ist das, was mich auch so ausmacht. Und ich glaube, ich weiß auch, wo ich herkomme.
Und ich glaube, das Gute ist, du hast ja doch nicht mit 18 angefangen.
Nee.
Wenn man denn in so jungen Jahren anfängt, wo man denkt, oh mein Gott, jetzt hier ausverkaufte U-Arena, dann dreht man halt durch. Also ich habe mal vom Kalkberg vor 10.000 Menschen moderiert. Mein Adrenalin war noch bis nachts um 3 hoch. Ich war dann noch bei der Aftershow-Party bis 3 Uhr. Ich konnte gar nicht schlafen vor Aufregung. Und ihr habt das aber dann mit 30 Terminen am Stück. Also
tatsächlich, genau, auf lange Zeit. Yeah. Da kommt irgendwann auch der Moment, dann das lernt man dann auch oder auch nicht, dass du auch damit schlafen gehen kannst. Also zum Anfang ist es natürlich auch ganz anders, weil du ja jeden Moment aufsaugst, mitnehmen willst und gucken, oh, was ist spannend hier, was ist denn hier los und da und geil, und ganz vorne, ist ja auch der Fall.
Ja.
Und es wird auch nicht weniger spannend. Man geht nur dann immer besser, professioneller und souveräner damit um.
Okay.
Ist auch jetzt nicht bis 3 Uhr beispielsweise, ey, lieber dann schnell früher nach Hause und schneller ins Hotel, besser schlafen. Morgen früh ist ja wieder 120% in der anderen Stadt genauso abfeuern, wie jetzt gerade in der Stadt, in der ich mich befinde. Und man wird dann ein bisschen... Ja, professioneller. Doch, ich denke schon. Und das ist so das, was man alle, die das so mal erlebt haben, dieses Gefühl alleine in einem Hotelzimmer oder so.
Ja, weil die Hormone halt ja auch noch anders haben. Eine klar, die Adrenalin.
Ja, das braucht Zeit, ganz klar. Ja. Da halt irgendwie so runterfahren, ist schwer.
Und hast du da mittlerweile aber ein Mittel für dich gefunden? Also wie fährst du runter? Wie fährst du den Adrenalinpegel ein bisschen nach unten, dass du eben nicht noch irgendwie bis 3 klatschend auf der Couch sitzt und denkst, oh, ich bin doch noch wach, weil mein Körper sagt ja noch, ey,
Ich war dann entspannt tatsächlich. Trash-TV hilft, ja. Sehr gerne.
Love Island, Sommerhaus, so die Sommerhaus. Ganze...
Nichts geht über Sommerhaus, jetzt war's.
Ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Also Ben Zucker, Trash-TV, ja, ganz vorne sind dabei. Big Brother, dieser ganze...
Ja, da bin ich ein bisschen raus. Zu viel Script. Das,
okay.
Ja, die wissen auch, wie sie zu performen haben. Das wissen mittlerweile alle. Es gibt eigentlich kein Format mehr, wo das nicht mehr der Fall ist. Das machen die auch gut. Fair enough. Wenn ich schaue, muss ich auch fair damit umgehen. Bewerte da niemanden.
Nee, ich auch nicht. Ich
beleidige und werde da auch nicht.
Gottes Willen, ich würde auch nie kommentieren bei denen unter dem Profil, dass
die
das.
Unfair, weil ich weiß auch, dass da viele Redakteure, die da auch reinrufen, mach mal hier und mach da. Und da wird auch viel. Das ist auch alles okay. Und das weiß man auch. Man lässt sich darauf ein. Und deswegen.
Aber cool, habe ich was gelernt heute. Ja. Ich gar nicht gedacht, dass du. Und wäre das mal was für dich, wo du auch mal mit dran? Also, Let's Dance hast du dir ja gegeben. Das wollen ja natürlich alle. Sing meinen Song sehe ich dich natürlich noch, weil da könntest du, glaube ich, auch richtig abrocken. Aber wäre so ein Dschungel mal austesten, ein bisschen Kakerlaken essen oder vielleicht auch mal so eine Insel?
Niemals.
Niemals. Auch nicht so Kampf der Reality Stars, da in Thailand am Strand Spielchen spielen oder so. Gibt ja nicht, dass nur die Bums-Formate, jetzt hast du doch gesagt, Formate. Es gibt ja auch noch so Spielformate.
Sams war schon das Höchste. Das habe ich aber auch nur gemacht, weil, okay, Komfortzone verlassen und weil das hat so damit zusammengehangen. Das fand ich ja auch spannend. Und ich ein bisschen naiv, weil ich dachte, man geht da ja hin, weil man nichts kann. Und dann lernt man das ja. So war ich.
Es war früher aber auch mehr.
Ja.
Viele können halt schon sehr gut tanzen. Ich habe früher, ganz früher auch immer gedacht, dass man es lernt.
Ich hatte vorher noch so 1-2 Tanzstunden, dann lernt man so die Basics. Da hatte ich noch 2 Monate Zeit, dann soll ich mal hier so einen Tanzkurs machen. Dann meinte er, nee, machen wir lieber nicht. Dann lernst du irgendwie falsch, ist schon besser, wenn. Und außerdem ist ja auch das Format. Und so habe ich das da gemacht. Und das war okay. Ich will fair bleiben. Ich wäre auch nicht viel besser geworden, wenn ich jetzt vorher einen Tanz rausgemacht hätte. Ich hätte dann vielleicht die Steps schon drin, so ein bisschen.
Aber das war bestimmt eine besondere Reise, ne? So Let's Dance sagen ja immer alle, das ist doch ein cooles Format eigentlich auch.
Dass auch Kollegen, die dabei waren, das war toll. Das war sehr nahbar. Die Tänzer und Tänzerinnen, das war schön. Das ist schon, und die Produktion, was man, die Crew, das ist schon ein sehr schöner, positiv eingefahrener Haus.
Ja.
Das muss man sagen.
Das sind alle irgendwie, ne?
Das ist so sehr schön. Natürlich den Vorteil, am will ich auch fair sein. Die haben natürlich den Vorteil, dass die bauen sich auf und bleiben stehen. So, ja. Ne? Das kann natürlich jetzt so eine Silbereisen schon nicht leisten. Die sind da 3 Tage, müssen dann kommen, bauen da auf. Da muss alles ganz schnell gehen, hektisch. Und dann ist da kurz Probe. Kriegen natürlich ein Gefühl von ey, wir haben alle Spaß hier.
Die sind zusammen eine ganze Monate.
Die stehen schon eine Woche, bevor wir überhaupt kommen. Da sind die schon eingegroovt, dann haben die schon alles gesehen. Und das haben die echt gut gemacht. Das muss man echt sagen. Aber das kann man natürlich nicht vergleichen, weil die natürlich die Zeit haben, sich da richtig reinzulegen. Aber man muss sich da auch gut reinlegen und das haben die wirklich, also da fühlt man sich wirklich aufgehoben. Also jeder, der daran teilnimmt und sagen würde, ja, nee, geht so, der ist dann selber ein Arsch. Das ist wirklich eine der besten Produktionen, die ich hier erlebt habe.
Toll. Ja. Und dann wollen wir noch, bevor ich dich gleich schon wieder, ich gucke gerade auf die Uhr, das hält schon wieder gleich um, Tour 2026, jetzt warst du draußen, nächstes Jahr drin. Was erwartet uns? Außer, dass ihr drin seid und es kann draußen regnen und du wirst nicht nass. Ich war mal bei Gewitter, bei Helene Fischer und wurde evakuiert im Olympiastadion. Das macht richtig Spaß. Da fürchtest du um dein Leben. Und ich habe ja schlimmste Gewitterangst. Und dann das Schöne vom Olympia, ich meine, du kennst es, ja? Renn mal dann da raus. Das dauert natürlich. So, also du bist drin.
Genau, die Konzeption geht jetzt langsam los, wie wir es machen. Aber es wird laut, es wird emotional, es wird ganz leise. Und ich werde mir natürlich auch... Kann ich das schon sagen? Ist noch nicht ganz klar, aber noch 1-2 Specials einladen.
Oh!
Ey, viel mehr kann ich noch nicht sagen.
Und es ist zwischendurch unplugged an der einen oder anderen
Stelle. Der Gitarre spielen tatsächlich.
Liebe ich ja. Ich liebe ja unplugged jetzt bei Konzerten. Da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Und sag mal, wie wählst du nach so vielen Alben Songs aus? Also ich stelle mir das schwer vor, wenn man dann auf Tour geht, man hat ja nicht unendlich Zeit. Man muss ja schon irgendwie unter 3 Stunden vielleicht konzipieren im besten Fall.
Na klar, die neuesten Songs natürlich, meine Hits und geliebte Songs, weil ja, mittlerweile gibt es ja dann schon so 80 bis 90 Songs von mir. Das ist schon immer schwer. Aber wir machen auch eine kleine Umfrage und da orientieren wir uns auch sehr stark. Das ist schon immer ein guter Leitfaden.
Okay, also kommendes Jahr muss ich mal kommen, weil man glaubt es kaum. Unsere Geschichte fing gemeinsam an und ich habe dich in Hamburg gesehen als Support von Helene damals. Das ist ja 100 Jahre her.
Einer der wichtigsten und größten Momente meines Lebens.
Euer Duett, da war ich live dabei und alles, aber dich selber, also nur ein Benzucker-Konzert, Schlagernächte natürlich habe ich dich gesehen, aber noch nie ein reines Benzucker-Konzert. Das ist eigentlich peinlich nach, ja.
Hat sich seitdem noch nicht ergeben.
Ja, nee, und nächstes Jahr. Drin. Drinnen mag ich mehr als draußen. Draußen wird zu gefährlich. Lieber Ben, leider ist unsere Zeit schon wieder um. Ich könnte Stunden noch mit dir reden. Wir kommen back dann bald in Berlin. Mhm. Haben wir was erfahren, wenn du wieder zurückziehst. Dann sehen wir dich vielleicht öfter mal radeln, rennen oder irgendwas in der Stadt und komm bitte ganz bald wieder. Und ganz viel Erfolg für deine Bio, ganz viel Erfolg fürs Album und für die Tour. Und bei dir mache ich mir auch keine Sorgen, du bist in 10 Jahren eh immer noch da. Aber ich supporte dich, wo ich nur kann. Dankeschön.
Ja, von dir, Dankeschön.
Bis bald.
Und tschüss.
Ein großartiger Künstler. Ich habe ihn wirklich von Herzen gern und ich glaube, man merkt auch im Gespräch, Benzucker trägt das Herz auf der Zunge. Wahre Worte, offene Worte und wie er auch so schön gesagt hat, er muss sich auch wirklich nicht mehr verstellen. Also er kann auch offen sagen, was er denkt und das wird er hoffentlich auch in Zukunft tun. Und das tut auch unser nächster Gast. Den kann ich nicht nur als Künstler bezeichnen, sondern wirklich schon als Freund. Wir verreisen auch ziemlich oft, nämlich jedes Jahr im Mai geht es für uns zusammen auf Schlagerreise. Wir haben eine eigene Frühstücksgruppe. Auch mit seiner Frau bin ich öfter unterwegs. Die Rede ist von Mitch Keller. Also da wird der Spagat schwierig zwischen Freundschaft und eben dann professionellem Interview. Und Mitch hat auch ein neues Album mit dabei und vieles, vieles mehr in der kommenden Woche. Mitch Keller bei uns. Und in der Zwischenzeit lasst gern ein bisschen Liebe da. Also egal, wo ihr unseren Podcast hört, gerne liken, vielleicht auch einen Kommentar da lassen oder uns auch eine E-Mail schreiben an startalk@antenne-schlager.de. Da würde ich mich auch über eure Fragen einfach mal freuen. Also was wollt ihr von eurem Lieblingsstar wissen? Zögert nicht, schreibt mir das, dann nehme ich es direkt mit rein ins Interview. Oder auch mal schreiben, wen ihr vorschlagt für diesen Podcast. Also wer sollte unbedingt aus der Schlagerszene hier mir gegenüber mal Platz nehmen? Versuchen wir alles umzusetzen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Und dann wird es hier auf jeden Fall und sehr unterhaltsam mit Mitch Keller.
Das war der Antenne-Schlager Star Talk mit Annika Reichel. Alle Folgen zum Nachhören jederzeit auf antenneschlager.de und überall, wo es Podcasts gibt.